Landwirtschaft hat Zukunft. Zu diesem Thema habe ich Mitte Oktober eine Reihe von Fachleuten eingeladen und wir haben online darüber diskutiert, mit welcher Art von Politik wir es hinbekommen, dass wir zum einen natürlich die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten können, aber auf der anderen Seite eben auch Dinge zusammenführen wie den Umweltschutz, wie die Erweiterung der Artenvielfalt, die Sicherung der Artenvielfalt. Also im Grunde genommen einerseits den Naturschutz, andererseits aber natürlich auch die Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, erhalten können. Meine Gäste waren dabei Maike Schulz-Breuers von Landschaft Verbindung zusammen mit ihrem Kollegen Markus Vianden. Und wir hatten von der Kreisbauernschaft dabei den Johannes Leuchtenberg als Vorsitzenden der Kreisbauerschaft Wesel und Stefan Hufer als seinen Vorstandskollegen. Ja, und wie das ausgegangen ist, das können Sie, das könnt ihr in den kommenden 90 Minuten hören. So, jetzt aber wirklich in die Vollen. Wir haben 90 Minuten uns Zeit genommen, wollen uns Zeit nehmen und wir haben, anders als ursprünglich überlegt, aus unserem Papier die vier großen Überschriften herausgenommen, die wir da drin haben. Es sind vier Blöcke und diese vier Blöcke würden wir Ihnen gerne hintereinander kurz vorstellen. Das wird die Kerstin Löwenstein und ich machen. Kerstin Löwenstein ist die SPD-Landtagskandidatin im rechtsrheinischen Teil des Kreises Wesel. Sie ist Diplom-Forstwirtin. Ich muss das korrekt sagen, sonst kriege ich Ärger, hat sie mir gesagt. Und insofern auch mit dem Thema sehr gut vertraut. Sie hat sich das Papier der Landtagsfraktion angeschaut und wird abwechselnd mit mir jeweils einen Punkt vorstellen und mit ein, zwei Fragen an die Menschen im Podium anfangen, dieses Thema jeweils aufzuarbeiten. Und danach haben Sie, liebe Gäste, jederzeit Gelegenheit, ebenfalls einzusteigen und ebenfalls Fragen zu stellen, Anmerkungen zu den Thesen zu stellen und eben zu sagen, was Sie gut oder schlecht finden. Diese offene Diskussion geht, indem Sie sich melden. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen Zoom. Da gibt es so eine Meldefunktion. Das ist die Hand nach oben, nicht zu verwechseln mit dem klatschenden Finger. Das ist dann einfach nur oder Händen. Das ist dann einfach nur Beifall. Also nehmen Sie dazu den Finger, der sich hebt. Oder Sie haben die Möglichkeit, hier unten im Chat, das ist unten auf der Seite, etwas in den Chat zu schreiben. Und diese Fragen und Anmerkungen, die wird Hanna Bollig aus meinem Team mich beantworten unbedingt, aber das auch, beziehungsweise sichten wird sie das vor allen Dingen. Sie kennen Hanna Bollig, bei ihr haben sie sich angemeldet und sie wird heute Abend den Chat begleiten und so ein bisschen wie bei Frank Plasberg dann so alle Viertelstunde mal reingrätschen und sagen, was sie da alles so an Zuschauerreaktionen bekommen hat. So, und dann
eine Verständnisfrage, René. Ist es so, dass wir die vier Themen vortragen und danach diskutieren oder haben wir Raum, innerhalb dieser vier Themen noch zu diskutieren?
Innerhalb der vier Themen, genau. Okay. Also ich würde dir jetzt sozusagen auch direkt das Wort geben, damit ich weiter, damit ich ein Stück Schluck Wasser trinken kann. Also dir das Wort geben für den ersten Bereich der regionalen Wortschöpfung, auch nicht schlecht. Der regionalen Wertschöpfung.
Ja.
Da kurz mal zu erzählen, liebe Kerstin, was sind die Punkte der SPD-Landtagsfraktion und mit welchen Fragen würden wir gerne einsteigen? Mit welchen Fragen an Herrn Leuchtenberg, Herrn Vianden, Herrn Hufer beziehungsweise Frau Schulz-Broers? Jetzt habe ich es hoffentlich.
Schön, dann werde ich jetzt starten mit unserem ersten Punkt. Benannt ist der erste Punkt mit dem Titel den Agrarstrukturwandel gerecht gestalten. Wo unser Essen herkommt, geht uns alle an. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, viele, viele Jahrhunderte früher, da sicherten Landwirte mit ihren Familien unsere Ernährung. Die Wertschätzung war auf ganzer breiter Ebene groß und die ökonomischen Bedingungen für die Landwirte vor auch richtig gut. Also sie erinnern sich an Szenerien, wo die Familien der Bauern die Marktplätze beschickten. Also da war schon jemand, der Bauer war, Eier lieferte, Nahrungsmittel lieferte, eine ganz hoch, ja, doch sehr gut wahrgenommene Mitglied dieser Gesellschaft. Dies hat sich durch das Erstarken globalisierter Märkte mit niedrigen Erzeugerpreisen, steigenden Pacht- und Bodenpreisen, dem Druck der großen Lebensmittelhändler stark gewandelt. Und nun ist der Klimawandel mit seinen bedrohlichen Auswirkungen auch in unseren Breiten zu spüren. Das sprunghafte Artensterben schreitet voran. Also das heißt, wir müssen handeln. Eine Agrarwende ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und Aufgabe. Niemand kann sich am gesellschaftlichen Gespräch über Landwirtschaft und Ernährung beteiligen, ohne selbst betroffen zu sein. Wenn ich jetzt mal so als Forstwirtin drüber nachdenke, Land- und Forstwirtschaft prägen 80% unserer Landschaft hier bei uns. Vielteilig, auch mal in größeren, aber gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen auch relativ kleinteilig. Und ich kenne aus dem Forst die Bedeutung der multifunktionalen Forstwirtschaft oder Multifunktionalität der Wälder. Und ich frage mich, ist das jetzt hier tatsächlich auch bei der Landwirtschaft möglich? Naturschutz, Landschaftspflege, zuverlässige Nahrungsmittelproduktion, Energiegewinnung und Landwirtschaft auch als Baustein einer touristischen Entwicklung zu betrachten. Das möchte ich jetzt hier bei Ihnen mal abfragen. Dankeschön.
Also die Frage nach der multifunktionalen Landwirtschaft, das wird ja immer gerne gestellt. Wie sehen Sie das, Herr Leuchtenberg, als Kreisvorsitzender, des Kreisbauernvorsitzenden?
Also wir Landwirte können eigentlich alles. Wir können sowohl Lebensmittel herstellen, als auch was für die Artenvielfalt tun. Wir machen Blühstreifen noch und nöcher. Wir tun auch was für den Tourismus. Es gibt immer mehr Landwirte, die auch in den Tourismus einsteigen. Wir sind eigentlich sehr vielfältig aufgestellt und wir suchen immer noch nach der Lücke, wo wir denn noch Geld verdienen können, auch als Energiewirte. Wobei wir jetzt gerade bei den Biogasanlagen so langsam einen Ausstieg haben aus den sogenannten Navarro-Anlagen, weil da der Preis einfach nicht mehr stimmt für das, was kommt, und dass sie dann einfach nach 20 Jahren stillgelegt werden, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. So kommt eben eins zum anderen. Wir versuchen alles, wir werden auch vielen Sachen gerecht. Und wir bemühen uns da wirklich.
Regionale Wertschöpfung ist da ja immer ein Thema. Also im Grunde noch mit dem, was man angebaut hat, mit dem, was man produziert, vielleicht am Lebensmitteleinzelhandel vorbei, direkt in die Vermarktung zu gehen. Welche Erfahrungen machen Sie da, Herr Vianten? Ist das so ohne weiteres möglich?
Das ist ein guter Punkt. Ich bin ja direkt am Ortsrand von der Stadt Bonn, sitzt mein Betrieb. Das heißt, ich habe eine gemischte Landwirtschaft, bisher eigentlich seit 25 Jahren ohne Tierhaltung. Jetzt haben wir aber im Zuge von Corona seit letztem Jahr wieder mit dem Anbau von Kartoffeln begonnen. Und dann haben wir seit Anfang diesem Jahr dazu auch Hühner in Freilandhaltung angefangen, weil eben bei uns eben ganz klar ist, die Direktvermarktung ist für uns natürlich als extrem stadtnaher Betrieb natürlich eine Chance auf jeden Fall. So, und da sehe ich unheimlich viele Kollegen, die das auch natürlich jetzt die letzten 2 Jahre sehr intensiv angefangen haben auch. Und ich denke mal, es hängt natürlich ganz klar von der Lage ab, die der Betrieb dann für sich leider ja nicht großartig verändern kann. Aber es geht alles in die Richtung, das muss man ganz klar sagen. Das wird auch sehr gut angenommen, ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Wenn ich irgendwo auf dem Dorf bin mit 200-300 Einwohnern, da habe ich da ein Problem im Absatz, ist gar keine Frage. Ich bin jetzt in der, ich sag mal, privilegierten Position. Dafür haben wir andere Nachteile auch, die eben mit dem ganzen urbanen Volk zu tun haben. So, aber da muss man natürlich dementsprechend das Beste draus machen und dann auch mit der Zeit gehen eben. Ne?
Was wir in unserem Papier fordern, ist, dass wir wieder regionale Verarbeitungsstrukturen brauchen. Das heißt, die Schlachthöfe, die sind ganz, ganz oft ganz weit weg, was ja auch oft ein Vorwurf ist, vor allen Dingen wegen des Tierwohls. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Schulze-Boers? Wie kriegen wir das in den Griff? Also da ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vieles weggebrochen. Bekommt man das wieder aufgebaut, wie es war? Oder muss man über die fahrenden Schlachthöfe nachdenken, die es ja auch gibt? Was ist da der Weg? Also wir, wie gesagt, stehen dafür zusammen, wir müssen diese Verarbeitung vor Ort, diese regionale Verarbeitung müssen wir wieder hinbekommen und müssen auch gerade, was die Gebührenordnungen angeht, auch wieder runter mit dem Preis. Trifft das auf Zustimmung bei
Ihnen? Ja, also das wäre sehr, sehr schön. Das wäre sehr, sehr schön. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein guter Ansatz. Das Problem ist aber kommt es wieder. Wir haben ja leider, unterliegen wir ja dem EU-Recht. Und das EU-Recht hat unter anderem die Hygienevorschriften und alles, was man einhalten muss, um solche Schlachthöfe zu betreiben, dermaßen hochgeschraubt und angezogen, dass deswegen ja ganz viele aufgegeben haben und es nicht mehr machen. Jetzt hier wieder den Rückwärtsgang reinzukriegen und das zu erreichen, diese Schlachthöfe wieder reaktiviert, wird man sagen.
Jetzt ist die Frosch schon
wieder sehr, sehr schön.
Jetzt könnte ich das wie ein Politiker machen, nur die Sachen rausnehmen, die mir gefallen haben. Sehr, sehr schön habe ich mitgenommen, aber das wird natürlich jetzt sicherlich nicht der Antwort von Frau Schulz-Breuers gerecht. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, Frau Schulz-Breuers, aber Sie sind sehr, sehr abgehackt gewesen. Deswegen würde ich einfach nochmal die Frage an den Stefan Hufer stellen, der, glaube ich, im Moment zumindest eine stabilere Verbindung hat. Stefan, wie schätzt du das ein, hier bei uns am linken Niederrhein, die Strukturen wieder aufzubauen? Ist das möglich? Dafür musst du dich aber erst lautstellen.
Die Herausforderungen, jetzt bin ich ja laut, glaube ich, ne? So. Ja. Sind natürlich hier am Niederrhein genauso wie in anderen Regionen auch da, dass es, wie du schon gesagt hast, wieder aufgebaut werden muss im Grunde. Aber sicherlich haben wir hier noch einmal in der Weise auch einen gewissen Gunstfaktor, dass wir tatsächlich eine Menge Verbraucher hier in der Nähe auch haben. Und dass der Hebel vielleicht ein bisschen größer ist, den man ansetzen kann im Grunde. Wir können eigentlich von unseren landwirtschaftlichen Betrieben in NRW aus und auch am Niederrhein ja mit einer relativ kurzen Nähe auch viele Verbraucher erreichen. Das sollte es hier, wenn dann irgendwo, dann hier noch am ehesten möglich machen. Und natürlich, wie schon angesprochen, ist es am schwierigsten da, wo am meisten verarbeitet werden muss, wo am meisten Hygienekonzepte und solche Sachen gefahren werden müssen. Eine Vermarktung ab Hof oder auf kurzem Wege mit wenig Zwischenstationen ist sicherlich am einfachsten möglich, wo es die natürlichen Produkte sind, wo jemand Spargelstände betreiben kann oder wo Erdbeeren am besten direkt vom Feld aus auf sehr kurzem Wege angeboten werden können. Da klappt das da schon bis jetzt auch ganz gut. Aber eben, je weiter ich verarbeiten muss, in der Schlachthof ist angesprochen, da ist die Erfordernis, noch vieles umzustellen, viel größer. Das ist ein harter Weg, aber der sollte vielleicht dennoch angegangen werden, auch im Zusammenhang mit den anderen Zielen, die wir haben. Kurze Wege, wenig Verbrauch von fossilen Rohstoffen oder demnächst auch elektrische Energie, wie auch immer, auf kurzen Wege. Ich denke, die Politik geht in die Richtung und wir müssen mitmachen dabei.
Wir müssen mitmachen. Sehen das die übrigen Gäste? Öffnen wir mal die erste Runde zum Thema regionale Wertschöpfung mal für alle. Wie sehen Sie das, die jetzt zugehört haben, so den ersten Impuls zu sagen, wir müssen wieder regionale Verarbeitungsstrukturen aufbauen? Ja, es geht. Man kann vermarkten vor Ort. Man hat dadurch vielleicht auch noch eine höhere Wertschöpfung im Betrieb auch. Ist das ein Weg der multifunktionalen Landwirtschaft, eben wir produzieren, wir vermarkten, wir machen Energie, soweit es geht. Herr Leuchtenberg hat da Einschränkungen ja schon deutlich gemacht, die es da gibt. Und machen mit Tourismus und weiteren Standbeinen eben das ganze Geschäftsfeld breiter. Könnten Sie dem zustimmen? Ich schaue mal in die Runde. Gibt es da Wortmeldungen oder im Chat Meinungen zu?
Heinrich Edelmann.
Ja, ich sehe ihn jetzt nicht, aber Heinrich, dann...
Veranschalten.
Heinrich, du bist noch stumm.
Heinrich Hesemann, wenn du dich eben kurz vorstellst, also müsstest du dich erstmal entstummen sozusagen, das kann ich nicht. Vielleicht eben an unsere Gäste die Bitte ganz kurz vorstellen, aus welchem Bereich sie, also wie sie heißen, sehen wir ja, aber aus welchem Bereich du oder sie sind und dann nur los mit jeglicher Anmerkung, Frage oder Kommentar.
Ja, mein Name ist Heinrich Hesemann, ich bin praktizierender Landwirt. Und wohlgemerkt, ich gehöre seit 2004 der SPD-Kreistagsfraktion an Und bezüglich hier, was wo die Frage aufgekommen ist, der Regionalität, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich ausschließlich begrüßen. Und ich begrüße auch ganz ausschließlich, dass hier Gedankengänge verfolgt werden, um, ich will nicht sagen, den globalen Markt zu entgehen, aber doch zumindest, um halt eben da auch eine andere Alternative aufzuzeigen, eine Einkommensmöglichkeit auch für die Landwirte. Ich möchte jetzt nicht ausschließlich mal nur jetzt auf die Regionalität zurückkommen, sondern ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, auch von Frau Löwenstein, die eben auch angesprochen hat, Herbizideinsatz, Insektizideinsatz etc. Und da ist auch ein Punkt, wo ich auch die Frage an der Politik richten möchte, warum wird das alles so geduldet? Ich mache mal ein Beispiel, nehmen wir mal den Hartweizen für die Grießherstellung. Und ich habe mir sagen lassen, dieser Hartweizen wird überwiegend in Kanada angebaut. Der wird dort mit Glyphosatprodukten vor der eigentlichen Ernte, sprich in der Teichreife, totgespritzt. Der kommt dann hier nach Europa, da werden europäische Mengen beigemischt und dann kommt dann europäischer Stempel drauf und der wird vermarktet, der wird vom Verbraucher verzehrt. Die Frage stellt sich, warum ist das so? Warum wird das nicht unterbunden? Dann ist die nächste Frage auch, genauso ist es auch, ich habe mir auch sagen lassen, auch vom brasilianischen Hähnchen, die erste Verarbeitungsstufe findet dort statt, kommt dann tiefgefroren hierhin, kommt auf die Förderbänder, dann wird filetiert und dann kommt wiederum ein europäischer oder nationaler Stempel drauf und wird vermarktet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede jetzt mal ein bisschen Bauerndeutsch, etwas ausfallend, das finde ich Verarscherei gegenüber dem Verbraucher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum ist das so? Und solange wie diese Dinge auch laufen, ist das ein Preisdruck auf unsere Erzeugerpreise. Und das ist auch, wir haben gerade von der regionalen Vermarktung gesprochen, auch diese Produkte, da herrscht dann ein gewisser Druck drauf, da muss man sagen. Fakt ist, wir müssen uns davon vollkommen loslösen. Wir müssen unsere Qualitäten wirklich dominant nach vorne bringen, mit voller Glaubwürdigkeit, ganz exzellenten Produkten. Und wenn wir dann eine Verbraucherklientel, die uns auch wieder vollkommenes Vertrauen schenkt, dann haben wir vieles gewonnen und dann ist auch vieles gelungen. Ich kann das nur begrüßen, da mal den Hebel anzusetzen und wie auch gerade schon gesagt worden ist, hier Schlachthöfe zu reaktivieren und wie auch immer. Ich kann nur sagen, ja, dann haben wir ganz kurze Transportwege, Tiere leiden nicht und das ist schon in Ordnung. Also ich finde das gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich auch, ich darf... René, wir duzen uns ja auch. Lieber René, ich freue mich ganz herzlich, dass du auch mit Frau Löwenstein dieses Thema angepackt habt, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir da, ich auch von meiner Seite, ich kann von meiner Seite auch sagen, da halt eben auch eine Anlehnung haben und ja, und dass wir auch das Gespür haben, wir haben da jemand, wo man sich auch mal wieder dran anlehnen kann, um halt eben auch unsere, von Personenkreis, die auch unsere Problematik aufgreift. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne, lieber Heinrich. Und ich bin zwar in Versuchung, in diese Falle zu geraten, genau die Fragen, die du aufgeworfen hast, versuchen zu beantworten. Die werden wir sicherlich nicht als allererstes in Düsseldorf beantworten können. Und es gibt sicherlich auch noch viele andere Themen, über die man sich richtig ärgern kann als Landwirtin und Landwirt. Die sollten wir auch weiter im Hinterkopf haben. Aber heute konzentrieren wir uns ja sozusagen auf die Punkte, die wir sozusagen zur Diskussion stellen. Und die, so wäre es ja mein Traum, das sehen Sie mir bitte nach, alle miteinander, dann auch in Regierungshandeln übertragen werden könnte ab Mai, Juni 2022. Insofern wäre mir da nochmal Ihre Rückmeldung, ebenso wie es der Heinrich Hesemann gerade getan hat, nochmal wichtig zu den Punkten Regionalvermarktung. Und da ist ja gerade zum Ausdruck gekommen, dass wir mit unserer Qualität hier durchaus wuchern können, auch in Abgrenzung zu Importen, die eben nicht so ganz koscher entstanden.
Herr Specht hatte sich noch gemeldet
als erstes.
Genau. Und richtig. Herr Lohmann dann.
Genau.
Erich Specht, Landwirt aus Füchse. Ich wollte nochmal zu dem Begriff von Kerstin Löwenstein zurückkommen, multifunktionale Landwirtschaft. Ich glaube, das muss uns klar sein, dass das ein Modell der Zukunft ist. Das Modell der Vergangenheit war ja ein Betriebszweig und den so intensiv und so groß wie möglich. Ich denke mal, wir wissen alle heute, dass diese Modelle mehr oder weniger gescheitert sind. Man muss nur jetzt an die Schweinehalter denken. Wenn die keinen zweiten Betriebszweig haben, dann sind das ganz, ganz arme Leute. Und multifunktionell heißt, es muss ja auch Möglichkeiten geben, wo Landwirte in andere Bereiche hineingehen können. Und ich glaube, ganz wichtiger Bereich ist da die Energie- und Stromgewinnung. Und hier ist es dann einmal die Solargeschichte. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen die Regelung, dass Solar auf den Dächern gefördert wird, aber auf der Fläche nicht. Also Leute, die Solar auf der Fläche installieren, bekommen nicht diese EEG-Förderung. In anderen Bundesländern ist das anders. So gibt es in Mecklenburg-Vorpommern schon große Anlagen von Solar, die zweifach genutzt werden. Einmal die Stromgewinnung durch Solar und zum anderen die Beweidung dieser Anlagen mit Schafen. Ich denke, dass das auch ein Modell für die Zukunft sein kann und man sich in Nordrhein-Westfalen überlegen soll, man muss, wenn man die Strommengen, die benötigt werden, erhalten will, dann muss man einfach auch Solar in die Fläche geben. Sonst erreichen wir dieses nicht. Das heißt also, wir müssen für die Zukunft auch die Möglichkeit schaffen, dass Solar auf der Fläche stattfinden kann und dass auch die trotzdem, und das ist ja das Gute bei dieser Geschichte, dass die trotzdem als landwirtschaftliche Fläche erhalten bleibt, weil sie durch landwirtschaftliche Nutzung genutzt werden kann.
Vielen Dank, Herr Specht. Da hätte ich glatt einen Einwand, aber den hat wahrscheinlich der Herr Leuchtenberg genauso. Deswegen, bevor ich den Herrn Lohmann dran nehme, Herr Leuchtenberg zuerst.
Ja, Herr Specht, es tut mir leid, aber wenn wir jetzt noch die ganzen Flächen alle voll Solarfelder legen, dann bekommen wir einen Pachtpreis hin, der uns Landwirte das Ackern schlichtweg unmöglich macht. Also ich habe dann das Gefühl, dass uns da wirklich die ganzen Flächen verloren gehen für die Energiegewinnung, dass wir als Bauern am Ende mal leer da stehen, weil wir haben keine Flächen mehr und wir können die einfach die Pachtpreise nicht mehr mitgeben.
Ich glaube, Sie haben das verkehrt verstanden. Die Solaranlagen sollen von den Bauern betrieben werden und gleichzeitig als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden. Das ist ja dieser interessante Punkt an dieser Geschichte, dass der Landwirt dann auch die Möglichkeit hat, über diese Stromerzeugung sich noch ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften. Weil wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, heute aus der urlandwirtschaftlichen Produktion ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften.
Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Aber ich erinnere mich noch damals daran, als dann die Biogasanlagen aus dem Boden geschossen kamen, wie die Pachtpreise mit nach oben schossen. Und dass viele Landwirte einfach dann das Nachsehen gehabt haben, wenn es um Pachtflächen zu bekommen war oder sonst irgendwas, dass man einfach dann raus war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir alle auf Solarenergie machen, wir müssen ja auch noch was zu essen haben. Und ja, wir können drunter Schafe laufen lassen, aber bitte, dafür haben wir eigentlich hier, zumindest am Niederrhein, zu gute Böden, vielfach. Und es wollen auch nicht alle nur Schaffleisch essen.
Ja, das geht ja nicht allein um die Schafhaltung. Es gibt auch Anlagen, wo Apfelbäume drunter wachsen. Es gibt Anlagen, wo Rinderbeweidung ist und so weiter. Was ich ganz klar sagen will, diese Flächen sollten in landwirtschaftlicher Hand bleiben, nicht an die Investoren gehen. Das ist vollkommen klar, weil das Einkommen, was daraus erwirtschaftet werden kann, soll den Landwirten zugutekommen, praktisch als zweites Standbein. Ich glaube, wir werden es nicht verhindern können, wenn wir die Strommengen, die benötigt werden, auch mit Solar in die Fläche zu gehen. Das können wir einfach nicht verhindern. Und wenn wir eine Doppelnutzung erhalten, dann denke ich, ist das ein sehr positiver Ansatz.
Würden wir hier nochmal mitnehmen. Ich würde vorschlagen, alles, was hier so zusammengetragen wird, und da würde ich Ihnen gerne einen größeren Artikel von Korrektiv ans Herz legen, die recherchiert haben, was Investoren im Osten Deutschland momentan für eine Goldgräberstimmung haben, indem sie halt hektarweise, also hunderte Hektar Flächen aufkaufen, um da eben Solar drauf und ausschließlich eben Solar, zwar auch zugunsten der Landwirtinnen und Landwirte dazu installieren, aber da findet am Ende keine Landwirtschaft mehr drauf statt. Den Link würde ich Ihnen allen dann auch noch ins Paket packen. Die Hanna Bolli schreibt da mit. Wir machen dann am Ende auch dieser Veranstaltung da auch nochmal ein Infopaket. Jetzt aber auf jeden Fall der Guido Lohmann. Lieber Guido, du hast das Wort.
Ja, ich vielen Dank, René, auch für die Veranstaltung, die du hier organisierst. Ich finde das klasse,
dass wir in so einen Austausch kommen. Ich möchte hier nochmal Johannes Leuchtenberg auch als leuchtendes Beispiel hervorheben. Zum einen, glaube ich, wäre es fatal, wenn wir die guten Böden hier weiter der Landwirtschaft entziehen. Da teile ich voll deine Auffassung. Also das Modell, was gerade vorgeschlagen worden ist, halte ich nicht für die Lösung des Problems. Johannes Leuchtenberg hat ja die Regionalvermarktung mit seiner Frau schon seit einiger Zeit in die Hand genommen und erfolgreich umgesetzt. Für mich gibt es zwei Probleme. Ich finde den Vorschlag, den du formuliert hast, oder der aus der Landtagsfraktion kommt, natürlich gut. Damit gibt es keinen, der da grundsätzlich erstmal eine andere Auffassung hat. Ich glaube aber, dass wir zum einen das Problem haben, was man nicht negieren darf, wie der Verbraucher sich verhält. Und der Verbraucher ist immer noch nach absoluter Billigproduktion unterwegs, zumindest der Großteil. Da kann man jetzt diskutieren, warum das so ist, aber es ist einfach ein Faktum. Und das macht natürlich den Landwirten mit ihren guten Produkten, die sie hier vor Ort herstellen, das Leben sehr, sehr schwer. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel die Schweinelandwirte sehe, wir haben ja auch direkte Erfahrung auch mit Kunden, die gehen am Stock. Ich weiß nicht, wie die das auch überstehen wollen überhaupt. Dann stellt sich mir die Frage, wie man zwar regionale Schlachthöfe sich wünschen kann, ja, aber sie müssen ja auch finanziert werden und sie müssen auch rentabel betrieben werden. Und da, glaube ich, ist der Zug fast schon abgefahren, um das jetzt, was wünschenswert wäre, zu glauben, als Lösung umzusetzen. Von daher scheidet das aus meiner Sicht leider Gottes aus, so gut es sich auch am Ende des Tages anhört.
Da gibt es direkt eine Wortmeldung von Herrn Vianden dazu.
Ja, bei der Diskussion um die Regionalität darf man nur nicht vergessen, für wie viele Betriebe ist das überhaupt möglich? Denn wir haben Regionen, wo es eben doch erheblich weitere Entfernungen sind zu den nächst, größeren Populationen. Und dementsprechend, um Soester Gegend oder zum Teil auch am Niederrhein auch, da haben wir doch viel Land dazwischen und dementsprechend, es kann nicht jeder mitmachen bei der Regionalität. Na, da muss man sich auch überlegen, was bleibt denn nachher übrig? Was machen die? Wenn ich nur, meinen Marktfruchtbetrieb, also sprich da Getreide, eventuell noch Zuckerrüben am Laufen habe, dann kann ich nicht morgen Gemüse für die Nachbarschaft anbauen. Ne?
Ist eine ideale Überleitung zum zweiten Punkt unseres Papiers, was Sie, wenn Sie es noch nicht haben, dann auch noch in die Mail nach unserer Veranstaltung auch noch mal reinbekommen in voller Länge. Denn das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage gesundes Essen und Ernährungspolitik. Und wir sagen als SPD-Landtagsfraktion, dass gesunde Ernährung natürlich auch eine soziale Frage ist. Es ist eine Frage des Geldes, selbstverständlich. Es ist eine Frage, ob ich mit gesundem Essen auch tatsächlich in Kontakt komme, beispielsweise auch als Kind oder Jugendlicher. Wir stellen uns da Ernährungsbildung vor, also auch in den Schulen, Kinder damit vertraut zu machen, was ist denn gutes Essen, wie bereite ich es zu? Das scheint vielfach in Vergessenheit geraten zu sein. Ich berichte da immer von meinem Tageseinsatz bei der Tafel mal in Kamp-Lindfort, wo ich festgestellt habe, dass die Menschen, die da hinkommen, lieber ein Fertiggericht mitnehmen als ein frisches, ja tatsächlich noch frisches Produkt aus der Landwirtschaft, ob es ein Kohlkopf ist, ob es ein Blumenkohl ist, ein Rosenkohl, weil die schlichtweg damit gar nichts mehr anzufangen wissen. Und das ist ein großes Problem. Und von diesem Problem wegführt und vielleicht auch ein Teil der Lösung, Regionalität auch, dass wir sagen, wir möchten kostenloses Mittagessen einführen in Kita und Schulen, damit die Kinder da zum einen gut versorgt sind, Stichwort soziale Frage, aber eben nicht mit irgendwas von Appetito, ne, 2 Minuten im Konvektomat und Ping, sondern tatsächlich mit regionalen Lebensmitteln, die eben aus der Region kommen. Jetzt wird es auch nicht immer alles nur aus der Region geben, aber so kann man vielleicht zumindest dann auch die Lücken, Herr Vianden sagte das gerade, da klaffen schon mal Lücken zwischen den Regionen, aber vielleicht kann man da in einer vertretbaren Entfernung die Lebensmittel besorgen, die Lebensmittel von regionalen Landwirten dann eben zum einen in Kindergärten und Schulen, aber eben auch in öffentlichen Einrichtungen. Also es gibt zig öffentliche Kantinen, ich fange mal im Landtag an, wo es eine Kantine gibt, warum macht die, also die machen schon einiges an regionalen Produkten, aber warum wird da nicht generell auf Regionalität umgesetzt und vor allen Dingen auf Standards der DGE, die dann eben auch schlichtweg von der Nahrhaftigkeit aus auch einen vernünftigen Standard setzen. Das alles soll aus der Region kommen und für die Landwirtinnen und Landwirte, wo es Schwierigkeiten gibt, sich da umzustellen, soll es eben auch eine Umbauprämie geben. Und ich hatte einen Termin mit Bioland, die mir sagten, also wir können noch viele, viele Betriebe umstellen, aber es gibt Betriebe, die, weil sie sich schon ein Stück weit einerseits verschuldet haben, andererseits ihren Bestand derart, bei Tieren beispielsweise, zurückfahren müssten, dass das einfach schlichtweg wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und diese Betriebe, entschuldigen Sie den Begriff, wenn ich Ihnen so sage, die stehen mit dem Arsch an der Wand, weil sie weder zurück können, also weder mit dem Konventionellen weiterkommen, noch in den Biobereich und Regionalität einsteigen könnten. Da stellen wir uns eben eine Umbauprämie vor, wie sie auch zuletzt der Westfälische Landwirtschaftsverband war es, glaube ich, auch vorgeschlagen hat. Und ich steige mal mit den Vorschlägen ein und frage in die Runde an die Experten, wenn Kitas und Schulen, wenn öffentliche Kantinen nur noch regionale Produkte nutzen und Mittagessen machen, hilft das, eine stabile Nachfrage zu erzeugen und auch faire Preise sicherzustellen? Wie schätzen Sie das ein? Ich schaue mal in die Runde. Das ist immer schwierig, das jemandem direkt zuzuschanzen. Deswegen mal einmal ins Podium, bevor wir dann gleich auch wieder den Gästen die Gelegenheit geben. Frau Schulz-Boers, Sie sitzen jetzt zu Hause. Da ist die
genau, ich bin
Verbindung stabil.
Das macht das Ganze etwas einfacher. Regionale Küche für öffentliche Kantinen. Kindern wieder in der Schule nahezubringen, was gute und wertvolle Nahrungsmittel bedeutet, finde ich einen super guten Ansatz. Aber, ich bin ja immer der Mensch mit dem Aber. Die Problematik ist, wir wissen, dass in den Kantinen ein Essen, ich habe das hier bei uns in Niedersachsen im Kopf, liegen wir, glaube ich, bei 2,70 Euro bis 3,20 Euro pro Mahlzeit, die angesetzt werden, um so ein Essen zuzubereiten. Wenn man das jetzt mal niederschlägt auf das, was die Landwirte dort leisten müssen dafür, wird man mit der Marge nicht mehr hinkommen, weil das sind halt hochwertige Produkte und diese hochwertigen Produkte müssen auch dementsprechend bezahlt werden. Das ist das eine. Ich halte es, hier kommt immer wieder dieses Thema Prämien, Umstellung. Ich finde, eine solche Marktentwicklung muss aus eigenem Antrieb entstehen. Und zwar, wenn die Angebote da sind, werden ganz bestimmt auch Kollegen sagen, Mensch, da steige ich ein und versuche mich so sozusagen umzustellen. Immer wieder diese Anreize zu schaffen und immer weiter Prämien zu zahlen, das kann man nun nennen, wie man will, oder Subventionen oder Direktzahlungen oder wie auch immer. Aus diesen Dings müssen wir irgendwann auch mal rauskommen, weil es muss eigentlich so sein, dass die Landwirte ihren Lebensunterhalt und auch das, was sie betrieblich entwickeln wollen, sollen auch aus der eigenen, aus dem eigenen Geldbeutel bezahlen sollten. Also muss innerhalb der Wertschöpfungskette da deutlich umverteilt werden. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, es zu schaffen für Politik, egal in welchem Bundesland und auch auf Bundesebene, es zu schaffen, dass wir innerhalb der Wertschöpfungskette alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten können, gleichzeitig aber dafür Sorge tragen, dass es für den Verbraucher weiterhin, weil so sind die Verbraucher die letzten 40, 50 Jahre ja erzogen worden, will ich es mal sagen, dass sie günstige, gute Nahrungsmittel bekommen. Da muss also innerhalb der Wertschöpfungskette was passieren. Und ich halte es für falsch, den Landwirten immer wieder diese Möhre hinzuhalten, durch staatliche Mittel sowas zu erreichen. Das müssen sie selber erarbeiten, beziehungsweise wollen wir auch. Wir möchten gerne für unsere Produkte das haben, was sie halt kosten. Und man muss dann auch sehen, dass da eine vernünftige Gewinnerwartung draufkommt. Und ein Risikofaktor muss damit eingepreist werden. Und dann kann das Ganze auch ganz gut funktionieren. Weil so ist es im Augenblick, so wie es im Augenblick gehandhabt wird. Ich sage das böse Wort jetzt mal. Das hat mehr was von Planwirtschaft, als dass es Marktwirtschaft ist. Und eigentlich wollen wir ja alle, wir sind Wirte, Landwirte, wollen wir auch Wirtschaft betreiben. Und Return of Invest ist bei uns zwischen 20 und 30 Jahren angesiedelt. Im normalen Wirtschaftsleben sind das zwischen 3 und 5 Jahren. Dass wir da niemals hinkommen werden, das sehe ich auch so. Aber man sollte schon zusehen, dass wir diesen Point irgendwo versuchen, mal zu drücken, damit wir unsere Kinder und Kindeskinder nicht mit irgendwelchen Finanzierungen belasten oder mit Krediten belasten, die wir irgendwann vor 20 Jahren mal aufgenommen haben.
Ich habe gesehen, dass bei dem Thema direkt die virtuellen Hände von Peter Schmidt und Regina Schauten hochgegangen sind. Sollen wir mal ins Publikum schwenken? Dann würde ich an der Stelle, der Herr Schmidt war um eine Wimpernlänge vor, glaube ich. Herr Schmidt, Sie haben das Wort.
So. Ja, erstmal schönen guten Abend. Danke fürs Wörtchen sozusagen. Erstmal finde ich den Ansatz natürlich gut und richtig. Findet wahrscheinlich jeder. Immer ist toll, wenn etwas regionaler ist, wenn die Kinder was lernen und sonst was alles. Aber Sie haben auch gesagt, es ist eine soziale Frage. Und da ist nicht nur die soziale Frage derjenigen, die essen, das ist ja eben schon deutlich geworden, sondern auch derjenigen, die es produzieren. Und das führt immer dazu, dass wir sagen müssen, das hat die Maike Schulz-Börs ja schon gesagt, für 2,50 gibt es kein Essen mehr, kostet 5 Euro, sage ich mal so platt. Und wenn das Bewusstsein da ist, funktioniert es. Unter einer zweiten Bedingung, da bin ich jetzt ein bisschen im Kontra zu denen, die eben bei Regionalität gesagt haben, vielleicht ist es schon zu spät, wir brauchen bessere Verarbeitung in der Region. Ich rede jetzt mal fürs Bergische Land. Hier gibt es eine Machbarkeitsstudie. Wir brauchen unbedingt eine Schlachtstätte. Die wird auch entstehen, weil hier das Potenzial da ist. Wir hätten hier eine Mühle, die gerne regionaler Bio machen würde. Die kriegt das mit der Baugenehmigung nicht hin. Was besser gesagt, die Verwaltung kriegt das mit der Baugenehmigung nicht hin. Die Formulare auszufüllen war ganz easy. Also da fehlt ein Stück. Wir müssen in die Zukunft denken. Und der letzte Punkt, die Regelungen, die wir haben, sind relativ statisch. Ich habe das per Mail schon mal gesagt, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, das jetzt auch mal zu sagen. Wir im Bergischen Land sind so eine klassische Wiesen- und Weidengegend, weil alle haben immer gedacht, die können alle keinen Acker bei uns und hieß ja auch früher Haferspanien und machen das jetzt in Münsterland oder so. Wie bitteschön soll jetzt unsere Gegend bei einem Grünlandumbruchverbot den Kohlkopf basteln für die Suppe, wo die Mettwurst reinkommt. Also heißt, bei aller Wichtigkeit von Dauergrünland und Co., wenn die Bauern nicht eine Chance haben, sich der Zukunft wandelnd mitzugestalten und einzubringen, dann können wir das auch vergessen. Und deswegen sind da Nachsteuerungsbedarfe da. Da muss man jetzt drüber reden, wie macht man das mit Klimaschutz und Biodiversität. Aber das einfach so zu lassen, weil es seit 20, 15, 10 Jahren so ist, die Zeiten sind seit 3 Jahren vorbei, seitdem wir hier in der Dürre ja, Staub verfüttert haben und gemerkt haben, wir müssen uns ändern und zwar schneller, als es die Regeln eigentlich erlauben. Dankeschön.
Vielen Dank für den Hinweis auch. Ich habe auch mitgeschrieben und als nächstes Frau Schauten.
Ja, guten Tag. Ich hatte mir ja schon vorgestellt, was mich gerade gestört hat, Herr Schneider. Sie werfen Regionalität und Bio in einen Topf. Regional ist nicht unbedingt Bio. Und wer regional produziert, also das stört mich immer. Also wenn ich regionales Gemüse oder Fleisch produziere, produziere ich genauso gut und genauso gute Qualitäten, als wenn ich das Ganze in Bio mache. Also das stört mich schon mal vorab immer so ein bisschen, wenn das alles so in einen Topf geworfen wird. Auf die Regionalität noch einmal bezogen, auch bezüglich der Schlachthöfe. Es ist Moers zugemacht worden, das war ein EU-Schlachthof. Es ist Krefeld zugemacht worden, es ist Duisburg zugemacht worden. Wo war die Politik? Und das ist ja schon Jahre her. Und zum anderen jetzt mit diesen Kantinen und dem Essen, die Landfrauen fordern schon seit Jahren, aber wirklich seit Jahren, dass in der Schule wieder Hauswirtschaft eingeführt wird. Wir haben das Ganze jetzt zurückgeschraubt und haben gesagt, wir nennen es jetzt Alltagskompetenzen. Aber auf uns hat schon Jahre keiner mehr gehört. Es wird immer genickt und eine tolle Sache. Zu Alltagskompetenzen gehört natürlich dann auch jetzt nicht unbedingt nur das gute Essen, sondern auch eben halt, wie, wenn ich mich verschulde, wie verbleibe ich dabei. Aber dieses Essen, diese Hauswirtschaft, also wir trauen uns ja manchmal, ist schon gar nicht zu sagen, wir wollen das Fach Hauswirtschaft wieder einführen. Wir haben uns jetzt auf Alltagskompetenzen. Die Landfrauen haben Experten ausgebildet, die in die Schulen gehen und regionales Essen kochen mit den Schülern. Aber wo bleibt dann manchmal, ist denn vielleicht Physik, Chemie mit Sicherheit auch wichtig, ne? Aber wo bleibt manchmal das Verständnis der Politiker? Also man stimmt uns immer zu, es ist in Ordnung, es ist toll, dass sie das fordern, aber wir haben noch nie eine vernünftige Rückmeldung bekommen und gesagt haben, wir überlegen, ne? Und Schulpolitik ist jetzt ja eben halt Ländersache, ne? Und das erschreckt uns dann immer wieder, ne? Und zum anderen, man sucht natürlich auch jetzt, wie gesagt, ein anderes Thema nach Einkommensalternativen, ne? Das ist ja auch alles legitim, aber wir sind doch alle vom Herzen her Bauern. Und warum akzeptiert man das nicht auch? Und warum bekommen wir keine vernünftigen Preise und kein Verständnis für unsere Produkte, ne? Und es stellt keiner von uns schlechte Lebensmittel her, ne? Und das erschreckt mich dann immer wieder so, wir sind doch Bauern, müssen wir denn jetzt alle, natürlich, viele haben die Chance für eine Direktvermarktung, oder, aber müssen wir denn alle plötzlich Strom erzeugen? Oder warum können wir müssen uns breiter aufstellen, unumstritten, aber es kann nicht sein, dass wir die Bespaßer der Städter werden, dass wir Tag der offenen Höfe, Tag der Landwirtschaftsrouten aufstellen. Und es ist dann alles an den Tagen schön und danach werden wir wieder mit Füßen getreten. Also mir fehlt manchmal so die Einsicht des Bürgers. Es gibt mit Sicherheit Gruppen, die uns verstehen. Aber ich sage so, der normale Bürger, der mit seinem Geld haushalten muss, der irgendwie zwei Kinder hat und in der Wohnung wohnt, der hat vielleicht ganz andere Sorgen wie jemand, der sich plötzlich Bio und Regionalität leisten kann. Der andere muss vielleicht sehen, dass er überhaupt was auf dem Teller hat und seine Kinder bis zum Monatsende satt kriegt. Ich denke, wir gehen immer von einem Klientel aus, was Geld hat für Bio oder Regionalität. Aber wie viel... Fahren Sie mal in die Städte und gucken sich die Hochhäuser an oder die Siedlungen. Dann denke ich, wer hat da Geld für Bio oder wer hat da Geld für Regionalität? Aber es ist so ein zweischneidiges Schwert und ich habe jetzt auch keine Lösung, aber so Diskussionen, die erstaunen mich dann manchmal, ne? Also ich bin froh, dass ich jetzt heute Abend daran teilnehmen kann.
Und danke auch für die offenen Worte, Frau Schauten, die wir auch schon des Öfteren ausgetauscht haben. Also, weil Sie gerade sagen, ist eine Frage des Geldes. Genau deswegen wollen wir ja in die Kitas und Schulen rein, damit es zumindest einmal am Tag eine ordentliche Verpflegung gibt. Der Deckel geht dann natürlich auch auf uns, also sprich auf die Allgemeinheit, auf die Gesellschaft. Lassen Sie mich nur ein kurzes Wort zum Thema Unterricht sagen, weil jetzt schon einige Hände natürlich hochgeflogen sind, ob Ihres Wortbeitrages. Ich bin nur stellvertretendes Mitglied im Schulausschuss, aber ich bekomme sehr wohl die vielen, vielen Diskussionen darüber mit, wie denn das Curriculum im Unterricht auszusehen hat. Und da haben wir die Diskussion, Sie werden sich vor Jahren daran erinnern, wo ein Kind gesagt hat oder eine Abiturientin, die gesagt hat, ich kann eine Gedichtinterpretation in 5 Sprachen, aber kriegst nicht hin, meine Lohnsteuer oder meine Einkommensteuererklärung selber zu machen. Genau. Da kam die Diskussion Fachwirtschaft. Dann wurde gesagt, also guck mal hier, MINT-Fächer, wie wenig Jugendliche studieren oder machen was im Bereich der MINT-Fächer? Eigentlich müssten wir mehr MINT-Fächer machen. Dann habe ich die nächste Diskussion der Menschen, die sagen, also Deutsch, und der Guido Lohmann wird nicken, wenn die Azubis vor der Tür stehen, die können keine 5 Sätze mehr fehlerfrei schreiben. Also Deutsch müsste man eigentlich noch viel, viel mehr machen. Jetzt haben wir Wirtschaft, habe ich glaube ich schon genannt, Digitalisierung. Wir sind abgehängt in Deutschland zum Thema Digitalisierung. Die Jugendlichen, die Kinder müssen viel, viel mehr Programmiersprachen lernen, weil die können gar nichts mehr programmieren oder überhaupt nichts programmieren. Und trotzdem, obwohl all das, was ich gerade aufgezählt habe, so gut wie gar nicht mehr geworden ist, sitzt mein Sohn, Klasse 9, aktuell von morgens 8 bis nachmittags um 3 jeden Tag in der Schule. So. Und da komme ich dann um die Ecke im Moment mit meinem Papier, zusammen mit meinen Kollegen aus dem Umweltbereich, Ernährungsbereich, Landwirtschaftsbereich, mit genau dem Vorschlag, den ich ja richtig finde, Frau Schauten, zu sagen, also ob es jetzt Hauswirtschaft heißt oder Selbstversorgung oder wie lerne ich selbstständiges Leben, da gucken mich manche Fachpolitiker an und sagen, stell dich mal hinten an. Und das Problem sehe ich im Moment, weil die alle für sich sagen, von Digitalisierung über Wirtschaft, über was weiß ich nicht alles, sehen die alle als total wichtig an. Ich meinen Punkt auch, unseren Punkt, Frau Schauten. Aber wir müssen da irgendwie reinpressen und wir brauchen vor allen Dingen auch eine Mehrheit dafür im Landtag. Und da sehe ich hier, glaube ich, heute Abend eine große Mehrheit für und ich will das einfach weitertragen. Das steht in unserem Positionspapier. Damit haben wir auch einen Wahlbaustein von den Landfrauen aufgenommen. Also Sie merken, ich komme nicht nur zu Ihnen abends bei den parlamentarischen Abenden, sondern ich höre auch zu und ich lese auch, was drinsteht. Nur wir brauchen dafür am Ende auch eine Mehrheit, quer durch alle Parteien. So, dann mache ich auch bei den anderen keine Ausnahme. Jetzt habe ich aber viel zu lange geredet, weil sich der Johannes Leuchtenberg, dann die Frau Schulz-Breuers und der Guido Lohmann gemeldet haben. Herr Leuchtenberg, Sie machen den Anfang.
Ja, ich wollte einmal dazu sagen, was Frau Schorten sagt, ist eigentlich ganz richtig. Das große Problem, was wir haben, ist, die Lebensmittel sind auch die guten Lebensmittel, die man auch in den Discountern kaufen kann. Die sind auch gut und die sind auch günstig. Unser Vizepräsident Werner Schwarz sagt dann immer, wir müssen auch an die denken, die nicht so viel Geld haben. Und die müssen wir auch mit versorgen. Und das ist unser Problem, dass wir zu sehr günstigem Preis sehr hochwertige Nahrungsmittel herstellen. Denn schlechte Nahrungsmittel, also die Grundlage für die Nahrungsmittel, stellen wir eben halt nicht her. Können wir auch gar nicht. Dafür sind wir dann viel zu sehr eingeengt in gewisse Grenzen, dass wir es gar nicht anders machen können. Von daher ist das so eine Sache mit der gerechten und gut, regional und bio sind einfach wirklich dann auch schon ein höheres Level. Da muss auch der Kunde bereit sein zu zahlen und das kann man nicht von oben herab machen. Das ist wirklich schwierig. Danke.
Ich sollte auch das Mikrofon anmachen. Wenn ich mir das einschütte, dann mache ich es immer aus. Frau Schulz-Breuers, Guido Lohmann und dann Stefan Hofer.
Also ich muss sagen, Frau Schorte, ich kann Ihnen da nur beipflichten. Es ist genau so, wie Sie sagen, es geht uns, die Diskussion geht einfach viel zu sehr darüber, wir sind ja eine ganze Bandbreite in der Landwirtschaft. Wir haben von konventionell bis Bio-Vegan, ja mittlerweile ist alles vertreten und wir haben alle unsere Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, wenn ich jetzt von Ihnen höre, Herr Schneider, dass Sie sagen, dass Ihre Kollegen zu Ihnen sagen, dann stell dich mit deinen Themen hinten an. Schöne Grüße. Jeder von uns möchte essen. Das ist das Essentiellste, was ein Mensch braucht. Wir brauchen, Digitalisierung ist wichtig, ja, in der heutigen Zeit, aber Essen ist das, was uns sozusagen am Leben erhält. Wenn der Computer ausfällt, dann kann man auch noch einen Brief schreiben oder die gute alte Post benutzen. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich finde, wir müssen einfach dahin kommen, eine Gesamtakzeptanz innerhalb der Bevölkerung bekommen, was Landwirtschaft betrifft. Und genau in dieser Vielfalt, die wir ja eigentlich bieten, von ganz konventionell bis ganz, ganz bio-vegan. Und da braucht sich auch keiner für schämen, dass er das macht. Und es ist eigentlich an der Gesellschaft, wir haben leider den Punkt verpasst, und das muss ich uns Landwirten leider auch so ein bisschen ankreiden. Wir haben uns so dermaßen ja auch entwickelt innerhalb der letzten 20 Jahre. Was haben wir für Entwicklungsschübe gemacht, auch was Technik betrifft und. Leider haben wir es versäumt, die Bevölkerung dahin auch mitzunehmen und zu denen auch zu erklären, warum das alles so ist, warum das alles so effektiv gestaltet werden muss, damit wir halt diese günstigen Preise, die nun mal am Regal stehen, auch irgendwo leisten können. Und wir kommen jetzt aber gerade an einen Punkt, die letzten Wochen oder 14 Tage, Wochen wird das immer dramatischer, dass uns ja zum Beispiel jetzt die Düngemittel zum Beispiel wegbrechen. Was passiert jetzt in unserem Land? Noch stehen wir vor den Regalen und können sagen, wir haben noch was. Ich erlebe es aber bei uns im eigenen Edeka, dass das Sortiment seit geraumen 14 Tagen, so gefühlt 3 Wochen mögen es jetzt sein, die ziehen jetzt ihr Sortiment auseinander. Da fehlen schon Sachen drin und es wird im Augenblick noch so weit gezogen, dass es nicht auffällt. Und ich denke, wir müssen langsam auch mal wieder dahin zurückkommen, einfach wertzuschätzen, was haben wir denn überhaupt? Noch haben wir eine funktionierende Landwirtschaft, die dafür Sorge trägt, dass unser Grundnahrungsbedarf vorhanden ist und hier auch die das auch weitermachen wollen. Aber wenn das so weitergeht wie bisher, mit all den Auflagen, die wir zu erfüllen haben, dass solche Sachen wie regionale Schlachthöfe oder Molkereien uns immer mehr genommen wird, dann ist das irgendwann vorbei. Dann haben wir genauso wie in Polen jetzt entstehen so große Schweineställe oder wie in China. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass bei uns irgendwann Schweineställe im Gewerbegebiet stehen, in 10 Geschossen. Wir müssen da aufpassen. Und da ist die Politik eigentlich gefordert, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir gute, gesunde Lebensmittel in allen Qualität oder ne, in hoher Qualität herstellen können für jeden Bedarf, der sich so ergibt, aber auch dafür Sorge trägt, dass wir unser Auskommen damit haben und nicht das zu regeln über irgendwelche Direktzahlungen oder irgendwelche Prämien oder sonst irgendwas, sondern dass innerhalb der Wertschöpfungskette dafür gesorgt wird, dass jeder auf Augenhöhe sein Einkommen erzielen kann.
Da muss ich, bevor ich dann Guido Lohmann und Stefan Hofer dran nehme, auch noch korrigieren. Also wenn ich gerade von Unterstützung und von Zahlungen gesprochen habe, geht es nur um die Umstellung von Betrieben, die gerne, ich sag mal, in Richtung Bio oder Ökolandbau oder.
Das können die aber, wenn der Bedarf da ist, Herr Schneider. Wenn das der Bedarf am Markt da ist, dann ist eine Umstellung überhaupt kein Problem. Dann sind diese Prämien oder Umstellungssachen eigentlich überhaupt nicht notwendig. Nur wenn ich etwas umstelle, wo der Bedarf nicht da ist.
Der Schwedische Landwirtschaftsverband, der genau das vorschlägt, Frau
Schulz. Ja, das weiß ich, dass er das vorschlägt. Aber es ist einfach so, wenn ich einen Bedarf im Markt nicht habe, und wir wissen alle, der Bioanteil liegt im Augenblick bei 10-12%. Mehr wird nicht gekauft. Und ich kann nicht über einen Markt hinweg produzieren. Die Sachen gehen dann sowieso in den konventionellen Bereich. Wir sehen es in der Milch jetzt. Biomilch wird nicht abgenommen und kommt in die großen Tanks in der konventionellen Milch. Und das muss doch einfach auch mal, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir können nicht einen Markt bedienen, der nicht da ist. Hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Das mag zwar alles ganz schön sein und das beruhigt das Gewissen der Verbraucher, aber es ist eigentlich Aufgabe der Politik, und da sehe ich das einfach, der Bevölkerung ganz klar zu machen, Leute, ihr möchtet gerne günstig einkaufen und das möchten wir euch auch ermöglichen, aber dann müsst ihr auch in Kauf nehmen, dass es zum Beispiel konventionell wirtschaftende Betriebe gibt, die in Haltungsstufe 1, maximal 2 ihre Tiere auch halten. Nicht, dass es so, wie es jetzt im Augenblick darauf hinausläuft, wir sehen es jetzt bei Lidl, Edeka und Co., wir sitzen da mit in diesem Agrardialog drin, erleben das wöchentlich mit, was uns da Neues aufs Tapet gelegt wird. Und ganz ehrlich, da wird eine Erwartungshaltung an die Verbraucher erzeugt, die Betriebe alle gar nicht leisten können, weil der Markt einfach gar nicht da ist, weil der Kunde entscheidet letztendlich, jeder Verbraucher entscheidet an der Ladentheke oder an der Kasse und nicht mehr. Und wenn Sie den vorher fragen, möchtest du gerne mehr Tierwohl, dann sagt er Ihnen 100%, jo, das möchte ich gerne. Aber er kauft trotzdem etwas anderes. Und das ist das, was man einfach sehen muss.
Damit es nicht zu einem Zwiegespräch wird, aber nur der Hinweis, ja. Aldi will demnächst nur noch Tierwohl-Label 3 und 4 haben.
Ja,
also insofern wird da schon die Marschrichtung eingeschlagen. Guido Lohmann hat sich gemeldet, Stefan Hofer. Und jetzt prasseln nämlich die Hände ein, Frau Schulz-Breuers. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zu zweit auch noch sprechen. Peter Schmidt und danach Brigitte Wenzel, aber Guido Lohmann macht den Anfang.
Ich fasse mich ganz kurz, nur eine Anmerkung. Ich teile viele Auffassungen von Ihnen, Frau Schulz-Breuers. Was mir auch Sorgen macht, ist im Übrigen aufgrund der gestiegenen Energiepreise die Versorgung mit Düngemitteln fürs nächste Jahr. Ich prophezeie Ihnen, dass nicht alle Landwirte ausreichend versorgt werden können oder zu angemessenen Preisen. Ein großes Problem, was sich gerade jetzt aufbaut und was wir im nächsten Jahr in der Landwirtschaft wahrscheinlich haben werden. Ich möchte aber einen positiven Punkt absetzen und eine Bitte an dich, Rene. Das eine ist, oder zwei Bitten sind es eigentlich, ich finde es richtig, dass die SPD-Landtagsfraktion das auf ihr Papier geschrieben hat, für das Thema Bildung in Sachen Ernährung zu kämpfen. Wenn wir insgesamt unser Klima verändern wollen, wenn wir insgesamt eine andere Haltung erzeugen wollen bei den Menschen, dann müssen wir, auch wenn man einen langen Atem zu braucht, bei den Kindern und Jugendlichen anfangen, um den Wert von Nahrungsmitteln überhaupt wieder herauszustellen. Und deswegen volle Unterstützung, auch wenn es ein dickes Brett ist, dieses Thema wirklich mitzunehmen nach Düsseldorf und zu platzieren und auch einzufordern. Die zweite Bitte ist die, vielleicht auch als SPD und als Politik insgesamt die Verbraucherschützerverbände einfach oder den Verbraucherschutzverband einfach mal auch an die Hand zu nehmen. Die bewegen sich häufig auf Feldern, wo man sich nur die Haare raufen kann, wo es um Bürokratie und Vorschriften geht. Aber ich finde, es wäre genau auch da eine Herausforderung zu sagen, dass auch diese Verbände für die Werthaltigkeit von Nahrungsmitteln sich setzen und weniger für die Auslegung von irgendwelchen Paragraphen an irgendwelchen anderen Stellen. Also die Verbraucherschützer aktiv mitzunehmen, für das Thema Nahrungsmittel und die Wertigkeit zu kämpfen.
Gerne. Also beide Punkte. Ich schreibe auch mit. Und die Punkte, die hier auch zur Sprache kommen, nehme ich auch gerne mit und sehe zu, das in den kommenden Wochen und Monaten auch nochmal zu konkretisieren und dafür zu kämpfen. Gerade das Bildungsthema ist ein wirklich dickes Brett. Glauben Sie mir das? Und so gerne ich das habe, auch dieses Thema durchzusetzen. Da geht es ja nur um die Frage des Unterrichts, also nicht um das Verständnis dafür, dass Ernährung wichtig ist, was ja schon schwierig genug ist, manchen Menschen zu vermitteln. Aber die Ernährungsbildung muss dann eben auch in den Schulen und auch schon im Elementar- und Primarbereich dann auch ein Thema sein. Aber jetzt der Stefan Hufer, dann Peter Schmidt und Brigitte Wenzel.
Ja, danke schön. Ich will auch noch ganz kurz sagen, dass ich auch schon an dieser Stelle so ein Zwischenfazit ziehen möchte und ein bisschen dankbar bin, dass die Runde mal so zusammengekommen ist, dass du uns eingeladen hast an der Stelle. Ich frage mich ein bisschen, wie ihr, also Frau Löwenstein und du, das später in die Politik mitnehmen. Die Köpfe müssen am Ende dieses Tages rauchen hier ohne Ende. Wir haben schon ganz viele Sachen angesprochen. Die sind auch alle, kommen aus unterschiedlichen Bereichen und Facetten, sind alle ganz wichtig, die zusammengetragen worden sind. Ich will noch einen ganz kurzen Nebensatz noch sagen zu Markus Fianden. Der ist auch ganz wichtig und dürfen wir nicht vergessen, dass wir eben so viel und so gut es ist, über die regionale Vermarktung zu sprechen, dass es eben nicht die Lösung für alle Betriebe, sondern für einige ist. Das ist deswegen nicht unwichtig, das ist ganz wichtig, ganz klar. Aber eben muss immer in der Politik auch klar sein, dass Regionalvermarktung nicht das Lösungskonzept für alle sein kann. Auf jeden Fall nicht. Da muss ich noch will ich einen Punkt jetzt mal gerne ansprechen. Der ist auch vielleicht beinhaltet ein Stück weit auch Kritik in eigene Strukturen. Vielleicht kriege ich auch nachher Haue irgendwo dafür nach. Das ist aber jetzt nicht so schlimm.
Wir nehmen das auf.
Es ist ja, wir hatten den Verbraucher ja schon angesprochen. Wir haben auch schon ein bisschen randaliert und den Verbraucher vielleicht sogar ein bisschen zu schlecht gemacht im Laufe des Abends, finde ich. Ich glaube, dass viele Bürger sich als Verbraucher durchaus mit Ernährung schon intensiv beschäftigen. Auch mehr als vor 15 oder 20 Jahren und jetzt mehr und in Zukunft immer noch mehr, glaube ich. Wir müssen den Verbrauchern was an die Hand geben, wie sie sich entscheiden können. Natürlich, das ist angesprochen worden, ist eine gewisse Verbraucherschaft und sie mag auch gar nicht klein sein, die immer nach den günstigsten suchen oder suchen müssen unterwegs. Die gibt es heute, gibt es auch weiterhin. Aber wir haben auch ganz viele, die suchen eben aus und ich habe auch schon so manchen Bürger verfolgt am Regal und versucht zu ermitteln, wonach er denn jetzt ausgesucht hat, wenn er irgendwie Salat oder Möhren oder Kartoffeln ausgesucht hat. Und habe auch manche schon angesprochen und dann fragt man sich, wonach haben sie denn jetzt entschieden oder sowas dann. Ne? Das ist zum einen so, wir müssen irgendwie die Sachen auch herausstellen können und dann sage ich auch dazu einen Nebensatz, dazu brauchen wir aber nicht 20 weitere Siegel, weil die wir schon alle haben, auch schon gar nicht im Grunde bekannt sind. Das bringt uns auch nicht an der Stelle weiter. Also wir müssen schon auch ein Stück weit daran arbeiten, uns auch zu differenzieren und herausstellen, was unsere Produkte sind, zum einen. Und dann ist eben halt, wenn ich, je näher ich als Landwirt am Verbraucher bin, desto größer ist die Wertschätzung. Also im persönlichen Gespräch, und das würde sich auch zum Teil zumindest an der Ladenkasse übertragen, würde der Verbraucher dem Landwirt auch zugestehen, für das Produkt mehr zu bekommen. Die Stufen dazwischen, die sind ein bisschen schwieriger. Sowohl was im Grunde die Vermarktung der Erzeugnisse Richtung Handel angeht, oder ich nehme jetzt ein Beispiel, wie gesagt, ich nehme in Kauf, dass es nach Haue gibt. Letztens wurde uns als Landwirten vorgestellt, wie das neue Konzept der Zuckerrübenanbau und Vermarktungsmöglichkeiten weiter erfolgt. Alles schön dargestellt. Am Ende blieb die Frage offen, wie denn sichergestellt ist, dass wir, was auch Herr Lohmann einbrachte, für die höheren Gestehungskosten, alles, was an Vorleistung von uns erbracht werden muss, wie sichergestellt ist, dass wir für unser Produkt mehr bekommen. Das blieb offen. Nehmen wir das auf den Milchbereich. Letztens hörte ich davon, dass die Verpackung teurer wird. Man würde denken, als normal denken an Mensch, okay, dann muss das Produkt am Ende teurer werden. Die Molkereien hatten aber signalisiert, die Verpackung werde teurer, also muss viel Milch weniger ausgezahlt werden. Da gehen so manche Sachen zurzeit total schief und in diesen Strukturen müssen wir arbeiten. Das ist vielleicht Aufgabe der Politik und auch unsere eigenen oder Verbände oder halt eben entsprechend auch der Strukturen, die es da gibt. An die Politik gesprochen nochmal eben, wir haben natürlich zugelassen, dass sich viel zu sehr nachher im Handel fokussiert. Wir haben nur noch 4 5 große Händler. Nachher ist das im Grunde ein Flaschenhals, da wird so viel gebündelt, dass der einzelne Landwirt gar keine Mitsprachemöglichkeit hat im Grunde. Da ist viel zu viel Konzentration auf der Ebene. Das hat die Politik auch zugelassen die ganze Zeit und nie dagegen angekämpft im Grunde. Und das wäre natürlich, wenn man im Grunde auf gleicher Augenhöhe zusammensprechen kann, Anbieter und Abnehmer, dann kann man ein Gespräch führen, aber nicht, wenn einer vom anderen abhängig ist. Da müssen wir ran.
Ist tatsächlich im vierten Bereich unseres Papiers nachher auch noch Thema. Wir werden gleich mal gucken müssen, ob wir dazu überhaupt noch kommen, weil wir eben jetzt auch noch Wortmeldungen haben von Peter Schmidt, Brigitte Wenzel und dann Johannes Leuchtenberg nochmal. Peter Schmidt aber als erstes.
Erstmal, es geht ja jetzt eigentlich um das Thema Bildung.
Unter anderem,
genau. Und genau, und Kita und sonst was. Ein Einwurf noch, ich glaube, Nürnberg war es. Es gibt Möglichkeiten der Ausschreibung, um die Produkte, die man haben will, auch gezielter auf den Markt zu bringen. Also sprich in die Kantinen, in die Schulen, was auch immer. Es gibt jetzt ein erstes Projekt in Köln mit dem Ernährungsrat zusammen, wo auch in diese Richtung gedacht wird. Das ist dann nicht nur Bio, sondern eben aus der Region möglichst, weil Ernährungsrat bezieht sich auf Region. Das heißt, es gibt Ansätze. Und wenn man diese Ansätze weitermachen würde, dann verändern sich auch Märkte. Weil ich denke schon, dass öffentliche Kundinnen, Verwaltungen auch Marktveränderer sein können. Und eins muss ich noch sagen, weil da muss ich mal Kontra geben, was eben die Maike gesagt hat. Doch, die Ökos in Anführungsstrichen dürfen sich noch ein bisschen einer gewissen Förderung erfreuen, wie andere auch. Denn der Markt alleine richtet es nicht. Und gerade die Umstellungszeit bedeutet ja für zum Beispiel jemanden, der Ackerbau macht, extreme Veränderungen, extreme Kosten und schwierigere Absätze erstmal. Und da einfach zu sagen, der Markt richtet es schon, das ist zu einfach, weil so schnell ist der Markt nicht. Und wenn jemand in diese Richtung gehen will und wenn Gesellschaft sagt, sie will in diese Richtung gehen und dieses Ziel ist ja politisch ausgegeben, dann muss da auch ein bisschen Schwung hinter. Bei der aktuellen GAP-Verhandlung sehen wir ja, wie schwierig es ist, den Schwung zu erhalten. Aber grundsätzlich zu sagen, der Markt richtet es, das ist leider nicht so, sondern der Markt will auch, wenn Politik Landwirtschaft verändern will, gestalten will, mitgestalten will, da muss auch marktbeeinflussend agiert werden. Und deswegen da also nochmal ein deutliches Kontra. Wobei ich dann auch sagen muss, wir gehören zu den Betrieben, wir haben eine Subventionsquote auf dem eigenen Betrieb von unter oder etwa 20%. Man kann sich also da wegentwickeln, aber das ist auch Arbeit. Danke.
Vielen Dank für den Aspekt und als nächstes Frau Wenzel, bitte.
Ja, vielen Dank, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, will ich mich auch ganz kurz fassen. Ich hoffe, wir kommen auf den Punkt noch, was in Ihrem Grundsatzprogramm steht. Ich bin hier beim RLV für die Veredelung zuständig, also für Schweine und Geflügel, und deswegen brennt mir das besonders unter den Nägeln. Sie haben das Thema auf Seite 4 aufgegriffen, dass Sie die Borchardt-Empfehlungen unterstützen und dass Sie ein Tierwohl-Label etablieren wollen und für eine gute Arbeit der Landwirte und deren Bezahlung sorgen wollen. Und da ist für mich natürlich wirklich die Kernfrage, und ich denke mir auch für alle Tierhalter, egal ob in der Region oder bundesweit, wie soll das umgesetzt werden? Ich weiß, wir sind jetzt in der Landespolitik, aber die SPD ist ja jetzt dabei, eine Koalition auf Bundesebene zu schmieden. Und wenn man hört, dass keine Steuererhöhungen sind, also noch kommen sollen, auch bei der Mehrwertsteuer nicht, was ja auch ein Ansatzpunkt war, da Geld reinzuholen, um es dann sozialverträglich letztlich auch hinzukriegen. Eine Premium-Tierhaltung, wo man sich über alle Parteien hinweg ja vereinbart hat, dass man dahin möchte, eine sehr gute Tierhaltung in Deutschland, und die aber nicht teurer an der Theke zu machen, damit sich jeder leisten kann. Wie soll das bezahlt werden? Das ist wirklich die Kernfrage, die ich gerne stellen würde, und weiß nicht, ob wir da jetzt noch zu kommen, aber ich denke, das Thema Landwirtschaft ist auch zu umfassend, als dass man das in anderthalb Stunden mal eben so in so einer Gruppe diskutieren kann.
gebe ich Ihnen absolut recht, Frau Wenzel. Ich merke das gerade, weil uns die Zeit durch die Finger rinnt. Das wäre im Bereich des vierten Kapitels gewesen, den wir nachher noch vorgestellt hätten. Ich möchte es mal eben nur kurz ankratzen, welche Vorstellungen wir da haben. Da geht es um faire Marktbedingungen und auch gleichzeitig um die Regulierung des Bodenmarktes, was wir da adressiert haben, weil Flächendruck ist auch ein ganz immenser, wäre jetzt gleich im nächsten Kapitel, im übernächsten das Thema gewesen. Also was wir glauben ist, die Wertschöpfung erstmal generell zu erhöhen, indem mehr auch Eigenvermarktung, da beißt sich dann auch das Ganze wieder in die Katze in den Schwanz, indem wir eben die Eigenverarbeitung vorantreiben, dass man eben nicht nur produziert, sondern eventuell auch veredelt, dadurch eben auch die Wertschöpfung erhöht. Wir haben das Verbot von Dumpingpreisen in unserem Positionspapier stehen, also dass man schlichtweg, ich sag mal, unter dem Einstandspreis kann man nicht, also das, was Sie als Landwirtinnen und Landwirte an den Start bringen, schon an Produktionskosten, an Personalkosten, an all dem, dass sie ihre Produkte nicht unter, also niemals unter diesem Preis verkaufen können oder eigentlich verkaufen sollten auch, also diese Dumpingpreise schlichtweg zu verbieten, wobei ich da immer noch über Hinweise dankbar bin, wie man das marktwirtschaftlich am besten auch errechnet oder feststellt, was denn da sozusagen der Preis ist für ein Kilogramm Fleisch, für einen Liter Milch oder dergleichen, wo man sagt, also ich höre immer Preise, dass man sagt, also ich müsste schon x Euro, ich sehe gerade den Frank Theorst auch, wir haben schon mal darüber gesprochen, was die Milch angeht, was der Liter Milch mindestens zu kosten hat. Ne, also dass man solche Preise eben auch feststellt, durch welche Kommission oder durch welches Gremium auch immer, dass darunter nichts zu machen ist, also auch nicht für einen mächtigen Lebensmitteleinzelhandel. Und da komme ich eben zum Kartellrecht. Ich glaube, die Frau Schulz-Boyers war es, die ich vorhin schon mal gesagt hat, oder Frau Schauten, ich weiß es gar nicht, dass wir als Politik jahrelang zugelassen haben, dass sich da im Grunde genommen ein Kartell zusammenfindet, die jeden Preis im Grunde genommen durchdrücken können, die jetzt, ich sagte das vorhin beim Thema Aldi, Tevo-Label 3 und 4 propagieren können. Und ich mag mal vorhersagen, dass die Kosten dafür, wie soll ich sagen, beim Produzenten bleiben und sich weder die Marge beim Lebensmitteleinzelhandel kleiner wird dadurch, noch der Preis für den Endverbraucher höher, sondern dass das auf dem Rücken der Produzenten ausgetragen wird. Und da muss man eben auch als Politik hingucken und muss über kartellrechtliche Geschichten rangehen und sagen, also nee, so können das nicht machen. Wenn ihr mehr bestellt, dann müsst ihr auch mehr bezahlen. So einfach ist das. Also wenn ich mehr Qualität bestelle als LEH, dann muss ich eben auch mehr dafür an den Produzenten geben. Das steht in unserem Papier. Und wir haben nochmal als Stichwort die Andehnungspflicht, beispielsweise bei Molkereien, dass man auch da, geht's ja auch schon fast um Kartelle, dass man bei der Andehnungspflicht eben auch flexibler werden muss, damit es da eben auch mehr Wettbewerb gibt am Ende, um am Ende auch höhere Preise erzielen zu können. Und darauf zielt ja, glaube ich, Ihre Frage, Frau Wenzel. Es ist nur, Sie sagten gerade so schön, Grundsatzpapier. Ich glaube, da müsste sehr viel mehr drin stehen. Es ist ein Positionspapier, was den einen oder anderen Punkt eben da auch nur markiert und nicht so tief reingeht, wie es dann zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen sein müsste und genau ausformuliert, wie man es dann genau macht. Also wie man das Verbot von Dumpingpreisen formuliert, wie man kartellrechtliche Regeln für den Lebensmitteleinzelhandel ändert und wie man die Andehnungspflichten flexibilisiert. Wie man das im Einzelnen macht, darüber muss man sicherlich nochmal reden und ob man alles auch wirklich in Nordrhein-Westfalen hinbekommt oder dafür per Bundesratsinitiative eben auch auf den Bund zugehen muss.
Wenn ich da ganz kurz noch nachsetzen darf, es geht ja gar nicht um Dumpingpreise, es geht darum, dass unsere Landwirtschaft ihre Tierhaltung sich auf diese Premium-Tierhaltung gar nicht umstellen kann, weil das Geld dafür fehlt. Und wenn es keine verlässliche Zusage über mehr als 2 Jahre gibt, wo die Preise herkommen sollen, weil der Verbraucher wird es nicht zahlen, dann wird da nichts passieren und die Landwirtschaft, die Tierhaltung wird uns wegbrechen. Aber es ist ein Riesenpunkt, ich will da nur noch kurz anmerken. Sollte man an anderer Stelle nochmal vertiefen.
Gerne. Da war für mich die Kombination am Anfang eben zu sagen, auch wenn die Frau Schulz-Boyers das nicht so gerne hört, zu sagen, also da unterstützt man in der Investition, dass der Betrieb sich umstellen kann, beispielsweise auf Tierwohl 3-4 und auf der anderen Seite eben auch dem Lebensmitteleinzelhandel klar machen muss, dadurch entsteht ein Kostenapparat, ein neuer Kostenapparat, der eben auch beispielsweise Fleisch um x teurer macht mindestens. Und unter diesem Preis dürft ihr nicht rutschen. Also das ist für mich der Dumpingpreis dann. Unter diesem Preis könnt ihr nicht rutschen als Abnehmer dieses Produktes. Das wäre für mich jetzt zumindest, aber da haben Sie recht, Frau Wenzel, da sollte man vielleicht nochmal in kleinerer Runde das ausformulieren. Das wäre jetzt zumindest die innere Logik, wie man da vorankommen kann. Herr Leuchtenberg, Sie stehen noch auf der Liste.
Ja, einen ganz anderen Punkt, den wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das Wiedereinführen des abgeschafften Verbandsklagerechtes. Das empfinde ich als dicken Schlag ins Gesicht eines jeden Tierhalters. Jeder, der irgendwo Verfehlungen im Tierschutzbereich oder so weiter begeht, kann von jedem angezeigt werden beim Veterinäramt. Das Veterinäramt kommt raus, guckt sich das an und beurteilt, ob das gut oder ob das schlecht ist. Aber dieses Verbandsklagerecht, das ist eine dicke Ohrfeige in unser Gesicht. Das möchte ich ganz gerne, dass Sie das mitnehmen und dass Sie das vielleicht auch mal überdenken, ob das nicht besser rausgehört aus Ihrem Programm.
Ist sicherlich einer der dicksten Punkte, wo sich, ich sage es mal, der Tier- und Naturschutz, der organisierte Tierschutz und Naturschutz und vor allen Dingen die Landwirtinnen und Landwirte gegenübersehen. Und ich würde mir manchmal da wünschen, wir hatten es ganz am Anfang mit der Frau Verhülstung, haben wir im Vorgespräch da kurz drüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass wir für die Lösung dieses Problems, also dass nicht wir hier sitzen und über Verbandsklagerecht ja oder nein diskutieren, sondern dass sich mal diese beiden Seiten, die sich da behaken, sage ich mal so ganz freundlich, mal an einen langen Tisch setzen und mal darüber austauschen, warum sie das empfinden als schallende Ohrfeige und warum die andere Seite das als so grundlegend empfindet für die eigene Arbeit im Tier- und Naturschutz. Weil ich glaube, dass man dann am Ende zu einer Lösung kommen könnte, die nicht mehr Verbandsklagerecht heißt, sondern die eine andere Möglichkeit findet, dieses Gefühl zu befriedigen. Auf der einen Seite, man muss den Landwirten da auf die Finger gucken und auf ihrer Seite das Gefühl befriedigt zu sagen, also spinnen die eigentlich, was glauben die, was ich hier mache? Wissen Sie, was ich meine? Also dieses Verbandsklagerecht steht ja als Chiffre für diese Granate, die hin und her fliegt, bei jedem Regierungswechsel. Die fliegt mal hin und mal fliegt sie zurück. Und ich glaube, dass das Verbandsklagerecht sicherlich am Ende nicht das Seligmachende ist, aber dass es da ganz sicherlich etwas gibt, was beide Seiten zufriedenstellen könnte. Aber das sehen Sie nicht so, Herr Leuchtenberg.
Das sehe ich gar nicht so, weil das Verbandsklagerecht, das hilft einfach nur den Tierschutzvereinen, dass sie Geldspenden organisieren können. Man kann, wenn es um Tierwohl geht, kann man das Veterinäramt anrufen, das Veterinäramt kommt raus. Und ich garantiere Ihnen, das Veterinäramt macht jedes Jahr einen Betrieb dicht. Egal wo. Also im ganzen Kreis Wesel ist jedes Jahr ein. Wir haben einen engen Kontakt zum Veterinäramt. Es wird immer wieder, wenn irgendwo was auffällt, ist das Veterinäramt da und macht das. Da brauchen wir nicht zusätzlich noch irgendein Verbandsklagerecht für irgendeinen Tierschutzverein, der anschließend noch irgendwelche Gelder suggerieren kann von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach, die armen Tiere, da müssen wir doch was tun. Es geht hier wirklich nur darum, dass die einen nur Geld sammeln wollen und alles andere bringt nichts. Es ist, ob die da ein Verbandsklagerecht haben oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Tierschutz geht immer vor und wir haben die entsprechenden Stellen, die sind sogar staatlich und da sollten Sie auch dem Staat vertrauen. In dem Punkt sollten Sie wirklich Ihrem Staat vertrauen und das nicht irgendwelchen Organisationen. Ich meine, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wer regiert das Land? Ich habe Ihnen gesagt, die NGOs sind ganz vorne mit dabei und ich bleibe dabei, wenn das so kommt.
Da kommen wir in eine demokratietheoretische Diskussion, die ich gar nicht scheuen will, aber ich will erstmal gerne der Frau Schulz-Broers und dann dem Herrn Vianden nochmal das Wort geben, die sich nämlich gemeldet haben.
Ganz kurz zu dem Thema Tierhaltung, Verbandsklagerecht und. Ich kann dem Herrn Leuchtenberg da nur zustimmen. Letztendlich ist es so, wir haben ein Tierschutzgesetz. Das wird durchgesetzt wird überprüft durch das Veterinäramt und die Tierhalter halten sich in den meisten Fällen, ich will nicht sagen in allen, es gibt halt auch Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer da nicht ganz sauber arbeiten. Aber die meisten Tierhalter gehen vernünftig mit ihren Tieren um, denn es ist ihr Kapital. Nur gesunde Tiere, die vernünftig gehalten werden, artgerecht brauchen wir nicht, aber die vernünftig gehalten werden, die eine vernünftige Versorgung an Futter und auch Gesundheitsvorsorge haben, können das an Produktion leisten, was gefordert ist. Und Tierschutzvereine setzen da ja immer noch wieder einen drauf. Und das braucht es nicht. Wir haben gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir erfüllen im Großen. Ne? Wie gesagt, es gibt immer schwarze Schafe, aber das ist halt ein Minimalteil von den Tierhaltern, die wir in Deutschland haben.
Und dabei sollte man es auch gut sein lassen. Das Veterinäramt, egal wo, ob in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder wo auch immer, die tun ihren Job und das tun sie gut, wenn man sie vernünftig mit einbindet und auch lässt. Und dann braucht es nicht noch irgendwelche NGOs, die sich meinen, aufschwingen zu müssen, da noch weitere Points irgendwo zu setzen. Das tut nicht Not.
Ich glaube, die Wortmeldung von Herrn Wianden war zum gleichen Thema.
Das war zum gleichen Thema. Ich kann da nur dem Herrn Leuchtenberg und Frau Schulz-Bohrs genauso zustimmen, zu 100%. Ich denke, wir haben Behörden, die dafür zuständig sind. Wir müssen dann einfach den Behörden mehr Kapazität geben, damit diese auch die Möglichkeit haben, vernünftig zu kontrollieren. Das ist nicht nur bei den Tierhaltern so, das gilt genauso bei den im Lebensmittelrecht. Da finden auch viel zu wenig Kontrollen statt. Das haben wir bei den Einfuhrhäfen und so weiter. Wo haben wir überall diese Missstände, dass nur ein Bruchteil von dem kontrolliert werden kann, aufgrund von fehlenden Kapazitäten bei den Behörden. Und ich denke, dann sollte man da ansetzen und das von staatlicher Stelle regeln und nicht da eben von irgendwelchen NGOs, die meistens ganz andere Hintergedanken haben dabei.
Frau Fülstonk, zu guter Letzt zu diesem Thema.
Ja, wunderbar, besten Dank. Ich hatte vorhin einen kleinen Wackler. Ich hatte tatsächlich im Vorfeld mit Herrn Schneider auch schon ein bisschen gesprochen. Ich möchte aber auf jeden Fall gesichert wissen, dass meine Aussage nicht im Zusammenhang eben mit diesen Stalleinbrüchen und dass man sich da einfach nur an den Tisch setzen muss und dann findet man einen Konsens. Da möchte ich doch ausdrücklich auch die Meinung meiner Vorredner teilen. Also die Kontrollen sind engmaschig und da kann auch jeder, der hier als Landwirt aktiv ist, berichten, wie oft im Jahr denn wohl die Kontrollen mit Ankündigung oder zum Teil auch ohne Ankündigung stattfinden. Das sind viele Stunden und die sind auch nicht an einem halben Arbeitstag getan. Also stellt unsere Betriebe vor Herausforderungen und das System funktioniert gut. Und da den Raum zu schaffen, dass NGOs und das Thema wurde ja auch schon angeschnitten, eben über gezielte Kampagnen Geld machen und diese Stalleinbrüche auch noch vermarkten, das kann nicht Ziel sein. Und da muss die Landwirtschaft ihr Vertrauen natürlich auch in der Politik bestätigt sehen. Und da ist ein Bedarf vorhanden.
Liebe Frau Verhülsung, dann bitte ich um Verzeihung, also wenn das so rübergekommen ist. Also ich bezog mich auf das Vorgespräch, aber eher auf das Thema, dass wir darüber gesprochen hatten, dass da oftmals zwei Seiten gegenüberstehen, die schon mal unversöhnlich sind, aber jetzt nicht speziell alles zu diesem
gut,
Thema.
Alles gut. Das ist, glaube ich, auch verflixt, wenn die Technik dabei ist. Dann hat man einen kurzen Ruckler und dann kommt das Gespräch sehr, sehr schnell im Nachhinein. Das wollte ich einfach nur an der Stelle gesichert wissen. Und besten Dank.
So haben wir es auf jeden Fall sauber gezogen. Liebe Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten, meine Frage ist jetzt, nachdem wir anderthalb Stunden intensiv diskutiert haben, Sie merken, ich habe Betriebstemperatur. Das merkt man bei mir leider immer sehr, sehr schnell, dass ich Betriebstemperatur bekomme. Wir hätten rein theoretisch, und das eine haben wir schon gestreift, nämlich die fairen Marktbedingungen und das Thema Boden, wo ich von glaube, wenn wir jetzt über Bodenkonflikte anfangen zu diskutieren, von Kies über Bodenspekulationen und noch dergleichen. Wir haben das große Thema Natur und Klimaschützen, worauf sich die Kerstin Löwenstein auch nochmal vorbereitet hat. Das hätte sie als nächstes vorgestellt. Kerstin, ich gucke dich jetzt mal an. Was hältst du davon, wenn wir an der Stelle abbinden, du ein Stück weit ein Fazit des heutigen Abends ziehst und wir insgesamt einfach die Gelegenheit nutzen und das Angebot machen, diesen Dialog regelmäßig zu ziehen und zu sagen, dann picken wir uns aber nur einen Punkt raus und diskutieren den mal ganz intensiv. Was hältst du davon?
Finde ich richtig gut. Also ich glaube, wir sind auch jetzt schon ziemlich erschöpft und merken auch, dass wir sehr umfangreich die Themen, die wir bisher hatten, mal angesprochen haben, aber nicht in die Tiefe gehen konnten. Und da bin ich ganz nah bei dir, dass wir das auch nochmal fortsetzen, zumal auch der Aspekt Natur, Klima schützen, biologische Vielfalt bewahren und Engagement für diese Begriffe auch fair entlohnen. Also wir hatten im Grunde noch nicht darüber gesprochen, zwar haben wir über Förderung gesprochen, Subvention, aber was es bedeutet, die externen Effekte, die negativen wie positiven, auch in die Bewertung von landwirtschaftlichen Produkten reinzuweben, was es für eine Bedeutung hat, das sollten wir doch bei nächster Gelegenheit nochmal fortsetzen und dann letztlich auch darüber nachdenken, was das, dieser Aspekt für die Gemeinschaftsaufgabe Agrarpolitik ab 2023 auch bedeutet, dass jetzt nicht mehr nur in der Fläche die Beiträge ausgeschüttet werden, sondern eben auch dann nach den Gemeinwohlleistungen auch bezogen berechnet werden kann. Also ich möchte Sie nur herzlich einladen, beim nächsten Mal dabei zu sein, weil ich glaube, daraus ergeben sich auch nochmal viele wichtige Aspekte, die uns dann auch nochmal weiterführen und sicherlich da auch ein bisschen mehr in die Tiefe tragen. Also Nachhaltigkeit, Sie wissen, dass ökologische, ökonomische und soziale Säulen, die sollten wir mit benennen. Also das Wort Nachhaltigkeit fiel tatsächlich heute noch gar nicht. Und das wird sicherlich auch bei den weiteren politischen Diskussionen auch immer wieder finden lassen. Also auch Nachhaltigkeit zum Beispiel in die Schulen tragen wäre ein weiterer Aspekt. Ich bin Waldpädagoge und klar, hat man da auch gesagt, wir haben in Düsseldorf ja auch ein Segment, ein Büro, was sich tatsächlich für Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Also die ackern schon seit 10 Jahren, werden bislang auch noch nicht wahrgenommen. Also, wie machen wir es mit der Kreislaufwirtschaft? Wie gehen wir mit dem Wissensmanagement um, was jetzt sich in der Beratung für Landwirte ja auch nochmal entwickeln sollte? Also, wir haben noch ganz viel zu tun. Seien Sie beim nächsten Mal dabei. Und wir waren ja auch im Gespräch ganz nah beieinander. Also, wir haben viele Punkte gefunden, wo wir Konsens hatten. Und sicherlich das auch in die nächsten Positionspapiere und Verhandlungen in der Landespolitik mit einbinden und implementieren werden. Vielen Dank.
Dann mache ich jetzt folgenden Vorschlag, ganz fest versprochen zu Beginn des kommenden Jahres, weil ich glaube jetzt in Richtung November, Dezember, Vorweihnachtszeit, haben wir alle viel, viel andere Dinge im Kopf. Vielleicht haben wir dann auch, nein, wir werden ganz bestimmt, glaube ich, eine Bundesregierung haben, die sich auch zum Thema Landwirtschaft geäußert haben wird. Wir werden ein Landwirtschaftsministerium oder Umweltministerium zusammen, habe ich heute bei Top Agrar oder Agrar heute gelesen online. Da gibt es Mutmaßungen ohne Ende. Lauter Themen, über die wir dann, ich glaube, im Januar, Februar nochmal sprechen können werden. Wir würden Sie dann nochmal alle gemeinsam einladen. Wir würden Ihre Mailadressen sorgfältig zurücklegen, so Sie denn nicht jetzt einen Einspruch haben, um Sie dann auch wieder einzuladen. Wir würden Sie auch jetzt nach der heutigen Veranstaltung nochmal eben versorgen, sowohl mit dem Tondokument, also dem Link darauf, als auch den versprochenen Links, die wir im Laufe des Abends hier so haben fallen lassen. Wenn Sie aus dem Rahmen des Podiums oder eben auch aus der Gästeschar Links haben oder Informationen haben, die Sie gerne verteilt wissen möchten, immer gerne ran an die Hanna Bollig. Die E-Mail-Adresse haben Sie. Wie geht's weiter mit unserem Positionspapier? Ich habe hier wirklich einige Meldungen mitgeschrieben. Es ist ein kleiner Zettel, aber es sind ja auch nur die Stichworte, die mir hier zugerufen worden sind. Das war mir heute Abend nochmal wichtig, angefangen vom Verbandsklagerecht über die Regionalvermarktung, die nicht für alle möglich ist, die Düngemittelknappheit, die uns als Politik jetzt kurzfristig beschäftigen sollte und eben auch die Frage Grünlandverbot beziehungsweise dem Switchen eben auch von Betrieben in ein gewisses Segment hinein. Das sind Ihre Rückmeldungen und im Januar, Februar wird es auch ein Wahlprogramm der NRW-SPD geben für die kommende Landtagswahl. Denn ein oder die andere interessiert das dann auch. Da werden wir Sie auch auf dem Laufenden halten. Das ist im Moment in der Entstehung. Leider ist es so traditionell, und ich versuche das ja persönlich zu durchbrechen, dass auf Seiten der Sozialdemokratie das Thema Landwirtschaft immer relativ kurz behandelt wird, was der Komplexität des Themas und der Wichtigkeit des Themas nicht gerecht wird. Aber ich gebe mir alle Mühe, dass da mehr drinsteht im kommenden Wahlprogramm. Und jeden Hinweis, den Sie mir geben, den kann ich weiter transportieren, den kann ich drehen und wenden auch nochmal, gemeinsam auch mit Kerstin Löwenstein. Und ich glaube, man kann durch Miteinander sprechen nicht dümmer werden. Man kann vor allen Dingen nur bekannter mit dem werden, was andere Menschen tun. Sich in die Schuhe eines anderen zu stellen, ist immer gut, um loszulaufen und ans Ziel zu kommen. Insofern danke ich zum einen unseren Podiumsteilnehmern heute Abend. Das ist die Maike Schulz-Boers, deren Namen ich im Laufe des Abends hoffentlich immer besser auszusprechen gelernt habe.
Nee, das üben wir nochmal, Herr Schneider.
Dann müssen wir uns mal auf einen Kaffee treffen, dann müssen wir das phonetisch mal, dann muss ich Ihnen das mal von den Lippen ablesen. Sehen Sie es mir nach, ich muss wirklich nochmal üben. Dann, Herr Wianden, ich muss Sie, glaube ich, jetzt endlich mal aus dem Auto erlösen. Ich mache mir schon den ganzen Abend Sorgen, dass Sie im Auto erfrieren könnten. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie das auf sich genommen haben. Ebenso natürlich an Stefan Hufer, der es hoffentlich muckeliger hatte in seinem Büro unter dem Dach. Und ebenso Herrn Leuchtenberg, der von einer Gremiensitzung direkt nach Hause gerast ist, um heute Abend pünktlich dabei zu sein. Liebe Kerstin, schön, dass du dabei warst, dass wir das heute Abend gemeinsam hier moderieren durften, alle gemeinsam. Vielen Dank auch Ihnen, die so lange durchgehalten haben. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir darüber sprechen, dass Landwirtschaft ganz sicherlich Zukunft hat. Ihnen noch einen schönen Abend. Da kommen Sie gut nach Hause, muss man nicht wünschen, weil da sind Sie schon. Alles Gute.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Auf bald.